Wer von euch will denn gerne glücklich sein? Was mit dem Rest? Seid ihr Masochisten oder was? Also ungefähr die Hälfte will glücklich sein. Das ist schön, ne? Was macht uns denn glücklich? Leute haben die verschiedensten Dinge, ne, wo sie denken, oh, wenn ich das hätte, das würde mich glücklich machen. Wenn ich reich wäre. Manche denken, wenn ich nur im Lotto gewinnen würde, dann wäre ich glücklich. Das ist der Traum von vielen. Ich habe diese Woche gelesen von einer Studie aus Amerika und die haben herausgefunden, dass Lottogewinner sich einige Zeit nach dem Millionengewinn sich auf dem gleichen Glücksniveau befinden von Unfallopfern. Unterscheidet sich nicht. Also du kannst genauso gut einen Unfall bauen, das ist sicherer als im Lotto zu gewinnen. Das macht dich genauso glücklich. Wissenschaftliche Tatsache angeblich. Wollt ihr eine bessere Anleitung haben zum Glücklichsein? Sehen wir heute hier. Wir sehen heute hier eine glückliche Frau. Elisabeth sagt zu Maria im Vers 42, gesegnet bist du unter den Frauen. Und im Vers 45, glückselig, die geglaubt hat. Ich mag dieses Wort, glückselig, glücklich in ihrer Seele. Und Maria sagt im Vers 47, mein Geist hat frohlockt in Gott. Und im Vers 48, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Also gesegnet, glücklich in der Seele, sie frohlockt. Wollt ihr herausfinden, warum? Darum geht es heute Morgen in unserem Bibelstudium. Lass uns kurz den Kontext anschauen. Der Engel ist zu Maria gekommen und hat ihr die frohe, aber auch die herausfordernde Botschaft verkündigt, dass sie die Mutter des verheißenen Retters sein wird, des Messias. Maria hat gesagt, Engel, wie soll das gehen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel hat gesagt, der Heilige Geist wird dieses Leben in deinem Leib hervorbringen. Und dann hat sich Maria dem Heiligen Geist, dem Wirken Gottes hingegeben und hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und das war eine mutige Entscheidung, weil es war damals nicht koscher, schwanger zu werden außerhalb der Ehe. Und wer wird ihr glauben, wenn sie sagt, ja, ich bin schwanger, aber es war vom Heiligen Geist. Also keine ganz einfache Situation. Wer wird sie verstehen? Und der Engel hat Maria ermutigt zu glauben. Im Vers 36 hat er gesagt, siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Konnten damals nicht telefonieren, mal schnell eine E-Mail rüberschicken und so informiert der Engel die Maria über das, was Gott an Elisabeth getan hat, ihrer Verwandten. War vielleicht die erste E-Mail, die Engel-Mail. Er sagt, deine alte Verwandte Maria, die eigentlich schon die Wechseljahre hinter sich gelassen hat und die darüber hinaus nie fähig war, ein Kind zu haben, sie ist schwanger geworden von Gott. Ein Wunder. Wie gesagt, kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Und dann lesen wir in unserem Text heute, ab Vers 39, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Also, sie ging schnell weg. Ich denke, sie wollte so schnell wie möglich weg von diesen kritischen Blicken der Leute, von den Verdächtigungen. Hat sich wahrscheinlich auch nach Gemeinschaft gesehnt mit jemandem, der sie vielleicht versteht. Auch Elisabeth hat ein Wunder erlebt und vielleicht wird sie ja dieses Wunder der Jungfrauengeburt verstehen oder zumindest annehmen können. Verstehen kann man sie eh nicht wirklich. Und das ist so, wenn zwei Menschen dieselbe Erfahrung teilen, dann erleben die eine besondere Art der Gemeinschaft, was andere Menschen vielleicht gar nicht verstehen können. Aber da ist was Besonderes drin. Man sieht das, wenn alte Veteranen sich treffen, die miteinander im Krieg waren. Das ist für uns abgefahren, das können wir gar nicht verstehen. Aber die haben eine Einheit, die über das Normale hinausgeht. Oder vielleicht Mütter, die ihr Kind verloren haben. Die haben eine besondere Einheit. Da ist was da, wo sie einander dienen können, wo andere Leute zwar sagen können, ja, ich bin für dich da, ich weine mit dir, ich versuche dich zu trösten, aber die haben eine besondere Einheit, weil die dieselbe Erfahrung teilen. Ich denke an Christine und die Türen, die Gott ihr öffnet, anderen krebskranken Leuten zu dienen und von Jesus zu erzählen. Sie hat eine Möglichkeit, die andere gar nicht haben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Gott manchmal solche Situationen zulässt in unserem Leben, ist eine Zurüstung zum Dienst. Im 2. Korinther 1 lesen wir, dass der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also Gott rüstet uns zu, auch durch schwierige Situationen, um unser Potenzial anderen Menschen zu dienen, zu erweitern. Das ist ein Grund, warum Gott manchmal schwere Situationen in unserem Leben zulässt. Und so Elisabeth ist vielleicht die Einzige, die Maria verstehen konnte. Und ich finde das schön, Gott hat die Elisabeth schon vorbereitet. Und die liebte das nicht auch, wenn Gott das tut, wenn ihr mit flauen Magen in irgendeine unangenehme Situation reingeht und Gott hat die Wege schon geebnet. Ich denke mir, die Maria hatte sicher Zweifel in ihren Gedanken. Wie wird die Elisabeth reagieren? Wird sie meine Story glauben? Und wir lesen weiter im Vers 41, es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. War der erste Lobpreisgottesdienst von Johannes dem Täufer. War eher so ein charismatischer Typ. Siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und glückselig, die geglaubt hat. Denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Elisabeth begrüßt Maria mit einem prophetischen Wort. Das ist wunderbar. Oder Maria musste nicht groß was erklären, sie musste sich nicht groß rechtfertigen. Der Herr gibt ihr sogar noch eine Bestätigung für das, was er in ihrem Leben tut. Gott ist so gut. Ich liebe das, wenn er solche Dinge tut in unserem Leben. Ich finde, diese Stelle illustriert auch sehr gut, was Gott über das Leben vor der Geburt denkt und wie er das sieht. Es gibt Menschen, die ihre bösen Taten rechtfertigen wollen und die sagen, so ein Embryo, das ist noch kein Mensch. Müssen wir nicht wie eine volle Person behandeln. Das ist nur irgendwie so eine zufällige Zellanhäufung. Und es macht eigentlich nichts, wenn wir dieses Leben umbringen. Nee, die Bibel sieht das anders. Seht hier Johannes der Täufer, er ist 6 Monate alt, 6 Monate nach der Empfängnis. Im Vers 44 heißt es ja ausdrücklich, er ist ein Kind. Das Kind hüpfte vor Freude in meinem Leib. Das ist das Wort, was die Bibel wählt, um ihn zu beschreiben. Er hat eine geistliche Wahrnehmung. Er hat eine emotionale Reaktion. Er reagiert auf seine Umwelt. Wisst ihr, dass ab dem 18. Tag der Empfängnis, bevor es den meisten Müttern überhaupt bewusst ist, dass sie schwanger sind, ist schon das Gehirn angelegt in diesem kleinen Menschenwesen, das vielleicht gerade 2 Millimeter groß ist zu dieser Zeit. Am 21. Tag, nach 3 Wochen, beginnt das Herz zu schlagen. Nach 6 Wochen kann dieses Kind schon die Arme und die Beine bewegen. Nach 8 Wochen sind alle Organe angelegt. Nach 12 Wochen, nach 3 Monaten sieht es ungefähr so aus. Ist ein naturgetreues Modell. Da sind schon alle Körperteile, alle Körperfunktionen vollständig entwickelt. Dieses Kind kann hören, es reagiert auf Musik, auf Stimmen, es kann schon Stimmen wahrnehmen, die Mutter und den Vater unterscheiden. Es hat einen Geschmackssinn. Es ist sogar schon lernfähig zu dieser Zeit. Und wisst ihr was, bis zu diesem Alter ist es in unserer Nation möglich, dieses Kind ohne irgendwelche Konsequenzen umzubringen. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns Menschen erschaffen hat, dass Gott uns formt in unserem oder in dem Leib unserer Mutter. Psalm 139, er webt uns, er formt uns. Der Psalmist sagt dort, du sahst meine Urform. Wir kennen mehrere Menschen in der Bibel, von denen es heißt, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an. Wie gesagt, Johannes der Täufer, er hat eine geistliche Wahrnehmung bereits und die Bibel bezeichnet ihn als ein Kind. Und wir könnten noch einen Schritt weiter gehen. Denkt an Jesus zu diesem Zeitpunkt. Jesus war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gerade ein paar Tage alt. Kleiner Punkt, aus ein paar Zellen bestehend. Und ein Kind nach, weiß nicht, 4, 5, 6 Tagen ist wahrscheinlich nicht mal eingenistet in der Gebärmutter zu dieser Zeit. Die Frau ist technisch gesehen noch nicht mal schwanger. Aber Elisabeth nennt ihn den Herrn und Johannes betet ihn an. Das ist wie die Bibel, die Sache sieht. Mensch ist vollkommen Mensch ab der Empfängnis. Und von der Empfängnis bis zur Geburt eigentlich bis nachher. Bis nach der Geburt, bis zum natürlichen Tod. Oder unnatürlichen Tod. Wie auch immer. Aber von Empfängnis bis zum Tod ist es eine kontinuierliche Entwicklung. Und du bist vollkommen Mensch. Und einen Menschen umzubringen ist Unrecht und es ist Mord. Egal wie unsere Gesellschaft es sieht, egal wie alt dieser Mensch ist, ob er geboren ist oder ungeboren ist. Unsere Nation veranstaltet den größten Holocaust in unserer Geschichte an unseren ungeborenen Mitmenschen. Hunderttausende im Jahr. Und ich finde das unerträglich. Es ist schizophren in der EU, dass wir sagen, wir nehmen keine Staaten auf, die die Todesstrafe praktizieren, aber gleichzeitig diese Staaten, die Mitglieder werden wollen, unter Druck setzen, dass sie die Abtreibungsregelungen liberalisieren. Das ist ein absoluter schizophrener Widerspruch. Sie sagen, nee, unschuldige Menschen ermorden ist okay. Das soll gefördert werden. Es ist absolut pervers, dass ungeborene Vögel besser geschützt sind als ungeborene Menschen in unserem Land. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wenn Elisabeth abgetrieben hätte, hätte sie einen Propheten abgetrieben. Wenn Maria abgetrieben hätte, hätte sie unseren Retter, hätte sie den Herrn ermordet. Wir müssen die Wahrheit sagen. Jede Abtreibung ist ein Mord an einem unschuldigen, einzigartigen Menschen. Ich möchte aber gleichzeitig auch sagen, falls irgendjemand das hört, der ein Kind abgetrieben hat, ich möchte niemanden verdammen. Jesus hat gesagt, wer einen anderen Menschen in seinem Herzen hasst, der hat eigentlich schon gemordet. Wir sind alle Mörder, biblisch gesehen. Wir brauchen alle Vergebung. Und wenn du abgetrieben hast, dann ja, du hast eine schwere Schuld auf dich geladen. Aber ich möchte auch sagen, Jesus liebt dich. Und Jesus hat den Preis für deine Schuld bezahlt. Er ist für dich gestorben und er bietet dir eine echte, eine ehrliche Vergebung an. Und er bietet dir sein ewiges Leben an. Und dein Baby ist im Himmel bei Jesus. Und du kannst dich darauf freuen, es mal persönlich kennenzulernen, wenn du dich Jesus anvertraust. Und wenn du sein Geschenk der Vergebung und sein Geschenk des ewigen Lebens für dich persönlich annimmst. Das ist ein Angebot, was für uns alle gilt, für alle Sünder. Gottes Vergebung in Jesus Christus. Und es ist wunderbar, die Bibel sagt uns, in Jesus gibt es keine Verdammnis. Gott sei Dank. Wir brauchen ihn. Lass uns weiterlesen in Vers 45. Da sehen wir den ersten Punkt, warum Maria glückselig ist oder glücklich ist in ihrer Seele. Vers 45, und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Erster Punkt ist, Maria hat Gott geglaubt. Und warum ist man glücklich? Warum ist man gesegnet, wenn man Gott glaubt? Ist es einfach nur irgendwie so ein psychologischer Effekt? Okay, ich glaube, das ist irgendwie eine Krücke, deswegen fühle ich mich besser. Ist das, was die Bibel sagt? Hey, das ist auch schon toll, wenn das der einzige Effekt wäre. Nee, was sagt die Bibel? Warum ist sie glückselig, weil sie geglaubt hat? Denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Wenn wir Gott vertrauen, er steht zu seinen Verheißungen. Deswegen sind wir glücklich, wenn wir ihm vertrauen. Gott hat verheißen, dass er jeden, der an Jesus glaubt, retten wird aus seiner Schuld, dass ihm vergeben wird, dass er ihn geistig lebendig machen wird, dass er ihm ewiges Leben in Beziehung mit Gott schenken wird. Das hat Gott verheißen. Und in Römer 9 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und Glaube ist nicht irgendwas Ungewisses, dass wir sagen, ja, ich glaube, morgen wird das Wetter vielleicht schön. Nee, ist eine Gewissheit. Ich glaube, dass so ist. Glaube ist auch nicht irgendwas Kurzfristiges. Dass Leute sagen, ja, vor der Prüfung bete ich ab und zu mal oder so in einer Extremsituation und dann vergiss ich wieder. Glaube ist auch nicht nur irgendwas Intellektuelles, dass ich theologisch die richtige Wahrheit glaube. Glaube ist mehr rettender Glaube zumindest. Es ist ein Anvertrauen. Sag mal, es ist Hochwasser und du bist in einen Fluss reingestürzt, in einen Reißenden und irgendjemand wirft dir einen Rettungsring zu auf einer Leine. Glaube ist, diesen Rettungsring zu ergreifen, dich anzuvertrauen, zu glauben, dass dieses Ding dich retten wird und du ergreifst es und du nimmst es an. Das ist biblischer Glaube. Jesus ist Gottes Rettungsring. Ich muss ihn annehmen, ich muss es ergreifen, ich muss sagen, ja, ich vertraue darauf, dass du mich rettest. Und das ist der größte Segen, den wir erfahren können. Beziehung mit Gott erfahren und sein Leben. Und das ist die Grundlage für Glückseligkeit. Das ist ein altes Wort, aber ich mag es. Glückseligkeit, Glück in unserer Seele. Und darüber hinaus, Gott hat uns noch so viel mehr Verheißungen gegeben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen in Jesus Christus, dass wir seine Miterben sind, dass wir seine Mitarbeiter sein dürfen. So viele Verheißungen darüber hinaus noch, dass er uns retten will. Ich denke an Matthäus 6, wo er uns verheißt, dass er denjenigen, die ihn und sein Reich zuerst suchen, dass er sie mit allem versorgen wird, was sie brauchen. All diese Dinge, sagt Jesus, wird Gott euch hinzufügen. Das ist eine Verheißung. Verheißung seiner Versorgung. Und ich weiß, dass es stimmt. Ich habe erfahren, dass es wahr ist. Und es ist so begeisternd, es ist so wunderbar, Gottes Wirken zu erleben. Es ist eine Verheißung. Gott wird sie erfüllen. Und so, wenn wir Gott vertrauen, der tolle Nebeneffekt ist, dass wir in ihm ruhen können. Ich vertraue Gott, ich weiß, dass Gott steht zu seinem Wort. Ich weiß, dass er mich versorgen wird. Ich weiß, dass er mich retten wird. Dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen werde. Das bringt unheimlichen Frieden in mein Leben. Unheimliche Ruhe, Lebensqualität. Zweiter Grund für ihre Glückseligkeit sehen wir auch im Vers 45. Der Herr hat zu ihr geredet. Es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Gott redet zu uns. Ist das nicht wunderbar? Wir haben sein Wort hier. Gott redet zu uns. Gott will wirklich was mit unserem Leben zu tun haben. Ganz konkret, er will in unser Leben sprechen. Durch sein Wort, durch die Bibel auf jeden Fall. Durch Impulse, die er uns in unser Herz gibt. Aber Gott spricht. Und das ist wunderbar. Ist begeisternd. Ist unglaublicher Reichtum, den wir haben. Dass wir Gott kennen dürfen. Und wenn er nicht reden würde, könnten wir ihn nicht kennen. Aber wir können ihn kennen. Gottes Plan zu kennen für unser Leben. Gottes Führung zu erfahren in unserem Leben. Das ist wunderbar. Das ist geistlicher Reichtum. Gottes Wort ist unsere Nahrung. Denk an Psalm 19, da heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell, lässt uns klar sehen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold. Ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Was immer das ist. Honigschleim. Vers 12 in Psalm 19. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt und in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Mann, das ist Reichtum, oder? Den wir hier haben. Macht unsere Augen hell, lässt uns klar sehen. Es macht uns weise. Es macht uns stark. Wir können Wahrheit kennen. Wir sind reicher als mit viel Gold. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, das ist ein Mensch, der sein Lebenshaus auf festem Grund baut, auf einem Felsen. Und selbst wenn die Stürme und die Wellen des Lebens daherkommen, unser Leben wird Bestand haben. Wir sind gesegnet. Wir sind reiche Menschen, dass wir Gottes Wort haben. Ein Segen zu sehen, wie Gott wirkt und wirklich seinen Plan für unser Leben vollbringt. Begeisternd es zu erfahren. Es wird zur Erfüllung kommen, was zu dem Herrn, zu dir geredet ist. Das ist wunderbar. Das ist geistlicher Reichtum. Und wenn wir darauf vertrauen, wenn wir das erleben, dann sind wir wirklich glückliche Menschen in unserer Seele. Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Meine Seele erhebt den Herrn. Aus dem Lateinischen nennen wir das das Magnificat. Habt ihr sicher schon gehört. Magnificat. Im Englischen gibt es das Wort magnify. Das kommt von derselben Wortwurzel, von diesem Wort eigentlich. Magnify, vergrößern. Etwas anschauen durch die Lupe und es wird groß. Es groß machen. Das ist, was Maria hier tut. Sie erhebt den Herrn. Sie betrachtet Jesus. Sie betrachtet Gott. Und sie macht ihn groß. Sie macht ihn groß in ihrem Herzen. Sie ist eingenommen von ihm. Und das ist der dritte Punkt. Anbeter sind gesegnete Menschen, glückliche Menschen. Leute, wir können nicht lange auf Gott schauen und das, wer er ist und wie er ist und ihn anbeten, ihn groß machen und dabei unglücklich sein. Anbeter sind glückliche Menschen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland. Ist ein weiterer Punkt. Wenn wir wirklich Gott kennenlernen, wirklich verstehen lernen, wer er ist und wie er ist, ich glaube, dann werden wir glückliche Menschen sein. Seht hier, Gott als Heiland oder als Retter zu sehen, der meine Seele rettet, der mein Leben heil macht. Übrigens ist ein Punkt hier, wo wir sehen, dass Maria nicht sündenlos war, wie manche behaupten. Nee, Maria braucht einen Heiland. Maria braucht einen Retter, wie wir alle. Aber es ist der vierte Punkt hier, das Bewusstsein, dass Gott mein Heiland ist. Der, der mein Leben heil macht. Der, der meine gebrochene Beziehung zu Gott heilt. Jesus ist mein Heiland. Der, der mein Herzen heil machen kann. Egal, was passiert in meinem Leben, ich kann immer zu ihm kommen. Egal was passiert ist in meinem Leben, was kaputt gegangen ist in meinem Herzen, ich kann zu ihm kommen, Annette. Und er ist mein Heiland. Und er macht mein Leben heil und reich und gesegnet. Vers 48. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Niedrigkeit seiner Magd. Hier haben wir eine weitere Einstellung, die wir haben müssen, um diese Glückseligkeit zu erfahren. Und das ist Demut. Maria sieht sich als niedrige Magd, als Dienerin Gottes. Demut, meine richtige Position vor Gott zu erkennen. Er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Er ist der Herr, ich bin der Diener. Er ist der Schenker, ich bin der Beschenkte. Ohne Demut können wir nicht gerettet werden. Ohne Demut können wir Gott nicht gefallen. Wenn wir nicht demütig sind, kann Gott wirklich nicht viel für uns tun. Weil Gott möchte nicht stolze Menschen segnen. Das wäre ein Fluch, wenn er das tun würde. Würde uns nichts Gutes tun. Wir können nicht sagen, Gott, du schuldest mir etwas. Ich habe es verdient. Deine Vergebung oder deinen Segen. Nee, wir können nur demütig sein. Ich denke an das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner in Lukas 18, ab Vers 9, wer mitlesen will. Da ist es von Jesus: Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Die Pharisäer waren die selbstgerechtesten Menschen, die je gelebt haben, wahrscheinlich. Auch in dem Sinn, was Selbstgerechtigkeit und wirklich so ein äußerliches gerechtes Leben anlangt, wahrscheinlich die Besten. Die Leute haben sie bewundert. Waren so heilige, so tolle Menschen. Und der andere war ein Zöllner. Das waren Menschen, die verachtet waren. Das waren die Sünder. Könnt das Wort Zöllner durch Sünder ersetzen. So haben die Menschen das gesehen. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Ich faste zweimal die Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jakobus sagt uns: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so Demut ist eine wichtige Eigenschaft in unserem Leben, um Gottes Segen erfahren zu können. Diese Glückseligkeit erfahren zu können. Demütige Menschen sind glückliche Menschen. Sechster Punkt ist, sie sagt: Ich bin deine Magd. Drückt auch diese Demut aus. Ich bin deine Magd, ich bin deine Dienerin. Sie hat vorher gesagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist Hingabe. Mir geschehe nach deinem Wort. Und dann konnte Jesus empfangen werden und geboren werden in ihrem Leben. So ist es auch in unserem Leben. Hingabe an Gott. Wisst ihr, wahres Glück ist ein Nebenprodukt. Wir finden unser Glück nicht, wenn wir dem direkt nachjagen. Und sagen: Mann, wenn ich die Karriere hätte oder den Job oder die Frau oder das Auto oder das Haus, dann wäre ich glücklich. Und ich jage dem nach. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Wenn ihr an den Punkt kommt, dann seid ihr nicht mehr glücklich. Nach einer gewissen Zeit ist es wieder leer und erfüllt nicht wirklich dieser Job oder dieses Auto oder selbst diese Frau deines Lebens. Nee, wahres Glück ist ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt von dem, dass wir uns Gott anvertrauen und dass wir uns ihm hingeben und für ihn leben und für andere Menschen. Dass wir seine Diener sind. Dass wir anfangen, Gott zu dienen und unseren Mitmenschen zu dienen. Dann werden wir glückliche Menschen sein. Glück ist ein Nebenprodukt davon. Vers 49. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Wieder, wir werden glückliche Menschen sein, wenn wir erkennen, wer Gott ist. Hier der siebte Punkt ist: Gott ist der Mächtige. Gott ist der Allmächtige. Er kann Großes tun. Seid ihr euch dessen bewusst? Ich meine, ja, intellektuell da oben, ja, aber sind wir uns dessen bewusst, praktisch in unserem Leben? Rechnen wir damit? Allmächtige Gott? Ich liebe Epheser 3,20, da heißt es: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus und auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich mag das. Ihm, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Wie viel ist das genau? Ich meine, ich kann viel erbitten, ich kann viel erdenken. Wir Menschen haben eine große Fantasie. Denkt an Star Wars und so abgefahrene Dinge. Und er sagt hier, er kann mehr tun, als wir überhaupt erdenken oder erträumen können. Und das reicht eigentlich nicht, wieder so ein Superlativ der Superlative in der Bibel. Er sagt, über alles hinaus, nee, sogar über die Maßen mehr, als wir erbitten oder denken können. Wie viel ist das? Allmächtige Gott, unbegrenzte Ressourcen, das ist unser Gott. Und wenn ich mein Leben sehe und meine Probleme in seinem Licht, nicht von meinen Fähigkeiten und von meinen Dingen, sondern wirklich man im Licht des allmächtigen Gottes, dann kann ich wieder Paulus sagen, wenn er für mich ist, dann wer gegen mich? Das gibt mir unheimliche Zuversicht. Hey, wenn du mit Arnold Schwarzenegger unterwegs bist auf der Straße, vor wem musst du dich fürchten? Dass sich irgendwer anpöbelt oder so? Hey, was ist das Problem? Oder wenn du mit Bill Gates unterwegs bist, wenn er Mitteilhaber in deinem Geschäft ist, hey, was für ein Problem gibt's noch? Der hat Kohle ohne Ende. Kein Problem, lass uns einkaufen gehen, Bill. Wie viel mehr, dass wir den allmächtigen Gott an unserer Seite haben, oder besser gesagt, er ist an unserer Seite, wenn wir an seiner Seite sind. Das ist der Schlüssel. Ne? Er ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Aber die Zuversicht, die wir haben können, die Zuversicht, mit der wir beten können, dieses Modellgebet, das Jesus uns gegeben hat, Vater unser im Himmel. Wenn ich mir das bewusst mache, zu wem ich rede, allmächtige Gott im Himmel, und ich darf Vater, Abba, Papa zu ihm sagen, es gibt uns Zuversicht. Das lässt mein Leben in ganz neuem Licht erscheinen. Da kann ich Frieden erfahren und Ruhe erfahren. Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, alles Verstehen, selbst wenn es drunter und drüber geht in unserem Leben, wir können diesen Frieden haben, selbst wenn es keinen Sinn macht, menschlich gesehen. Aber ich schaue auf ihn und ich bringe ihm meine Probleme. Und dieser Friede wird euch, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus, das ist Lebensqualität. Vers 50, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Seine Barmherzigkeit. Mann, wenn ich das verstehe, dass Gott ein barmherziger Gott ist, dass er nicht irgendwie der Polizist da oben ist, der nur darauf wartet, mir einen Strafzettel auszuteilen, irgendwo mir eine auf die Finger zu klopfen. Nee, unser Gott ist ein barmherziger Gott. Er ist gnädig. Er ist langsam zum Zorn und überreich an Gnade, heißt es. Das ist unser Gott. Er ist ein liebender Vater. Manchmal denken wir, oh Mann, dieser heilige Gott, wenn dieser heilige Gott mich wirklich kennt, wie ich wirklich bin, wird er dann noch was mit mir zu tun haben wollen? Und die Antwort ist, er kennt dich wirklich. Besser als du dich selbst kennst. Deine tiefsten Tiefen. Und ja, er will was mit dir zu tun haben. Er will eine Liebesbeziehung mit dir haben. Weil er ist ein barmherziger Gott. Er ist gnädig. Und in Jesus hat er uns einen Weg geschaffen, wie wir zu ihm kommen können und wie er uns annehmen kann. Er kennt mich und er liebt mich und er nimmt mich an. Das gibt mir unheimliche Zuversicht in meinem Leben. Und dann als 10. Punkt, als letzten Punkt, haben wir wieder eine Einstellung hier. Wir sehen Ehrfurcht. Seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Einfach Ehrfurcht, Respekt, Achtung vor ihm haben, die richtige Haltung vor ihm. Er hat Macht geübt, mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Hier haben wir eine Illustration. Er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hier haben wir es wieder. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, dass er gedenke der Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Eine Illustration von Gottes Macht und von seiner Barmherzigkeit in der Geschichte Israels. Ist auch hier was, der Lobpreis von Maria ist voll von Zitaten aus dem Alten Testament. Diese paar Verse, sie zitiert hier oder nimmt hier Referenz zu mindestens 12 Stellen im Alten Testament. Maria kannte Gottes Wort. Das ist vielleicht ein 11. Punkt, den wir machen können. Deswegen war sie gesegnet. Gottes Wort ist unser Futter. Es nährt uns geistig. Bibelleser sind glücklichere Menschen, Leute. Wir lernen Gott kennen, unser Geist wird genährt. Das ist eine wunderbare Sache. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Worüber die wohl geredet haben in den 3 Monaten. Diese 2 gesegneten, glücklichen Frauen. Hatten tolle Gemeinschaft. Kann man vorstellen, dass Maria gesagt hat, wie war das? Ah, Elisabeth zu Maria, Maria, wie war das mit dem Engel? Hier ist eine abgefahrene Geschichte, kannst du mir die nochmal erzählen? Wie genau hat er ausgesehen? Wie war das? Hast du irgendwas gespürt, als du von dem Heiligen Geist überschattet wurdest? Hast du irgendwas gespürt, dass da Leben entstanden ist in dir? Maria, wie war das? Vielleicht hat Maria gesagt, du Elisabeth, was ist denn eigentlich mit dem Zacharias? Der ist so still in letzter Zeit. Und Elisabeth hat gesagt, du Maria, der Zacharias hat nicht Gott geglaubt, wie du und ich. Er hat gezweifelt und naja, ist ziemlich stumm seither. Wie immer, wenn wir Unglauben haben, dann werden wir stumm. Wir sind Brieffreunde, das letzte halbe Jahr. Vielleicht haben sie gemeinsam Bibel gelesen, die Schrift studiert und Maria hat gesagt, hey Elisabeth, abgefahren, hier in Jesaja, da ist von mir geschrieben, es prophezeit, die Jungfrau wird schwanger werden. Wow. Ich bin sicher, die hatten eine tolle Zeit gemeinsam, diese beiden Frauen. Diese gesegneten Frauen, die erfahren haben, wie Gott und sein Wort, wie sein Wort sich erfüllt hat in ihrem Leben. Möchtest du das auch erfahren? Wie Gottes Wort sich erfüllt in deinem Leben, Gottes Verheißungen? Dass du klar siehst, wer Gott ist und wie Gott ist. Dass er groß ist und mächtig und heilig. Dass er barmherzig ist. Dass er unser Heiland ist. Und dann nimm die richtige Haltung ein auch. Haltung des Glaubens. Demütige Haltung, eine anbetende, ehrfürchtige Haltung vor Gott. Dass du sein Wort annimmst und dass du dich ihm hingibst und sagst, wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Dann kannst auch du das erfahren, was diese beiden Frauen hier erfahren haben. Das ist nicht irgendwas, was abgefahren ist, irgendwo weit weg, unerreichbar für uns. Das ist, was Gott uns anbietet, konkret in unserem Leben. Dass wir glückselig sind, glücklich in unserer Seele, wenn wir uns ihm hingeben. Und seinem Wort sagen, ja Gott, ich möchte dich erfahren, ich möchte dich erleben. Hier bin ich, bin verfügbar. Tu du deinen Plan und dein Werk in meinem Leben. Amen. Wolltest du es erfahren? Lass uns das Gott hinlegen und uns Gott hingeben. Zum Abschluss heute Morgen. Vater, wir danken dir für diese Ermutigung in deinem Wort und wir danken dir für diese beiden Frauen. Die Vorbilder sind im Glauben, im Vertrauen auf dich, in ihrer Hingabe. Und die wirklich erfahren haben, wie dein Wort Realität geworden ist, deine Verheißungen in ihrem Leben. Und Gott, wir wollen es auch erfahren. Und so wollen wir dir sagen heute Morgen, hier sind wir, Herr, nimm uns. Uns geschehe nach deinem Wort. Lass uns dich sehen, wie du wirklich bist. Und lass uns das ergreifen und wirklich mit einer demütigen, aufrichtigen, offenen Haltung zu dir kommen, im Glauben, im Vertrauen. Danke Gott, dass du lebendig bist. Und danke, dass wir dich erfahren dürfen diese Woche. Und darum bitte ich um deinen Segen, dass du mit uns gehst, Herr, durch die schweren Zeiten und die einfachen Zeiten. Danke, dass du da bist und dass wir dich erfahren dürfen und dass wir deswegen glücklich sein dürfen in unserer Seele. Zeig uns die Menschen, denen wir dienen dürfen diese Woche. Zeig uns den Plan, den du für uns hast jeden Tag. Danke, dass du so persönlich bist, dass du so interessiert bist und dass du so konkret erfahrbar bist in unserem Leben. Segne uns jetzt, Herr, wenn wir in diese nächste Woche gehen. Und segne unsere Gemeinschaft heute jetzt noch beim Mittagessen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.